Martin Rückheim.
Hallo Martin, hier ist Holger mal wieder.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen der RKI-Protokolle. Vor einer Woche hat ein Online-Magazin Protokolle aus dem Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Die Unterlagen haben sie übers Informationsfreiheitsgesetz freigeklagt. Und jetzt liegen 2000 Seiten vor, die teilweise geschwärzt sind. Du bist Journalist. Dein Schwerpunkt sind investigative Recherchen zum Gesundheitsthemen. Freust du dich jetzt, dass die so dermaßen hartnäckig waren und sich nicht haben abwimmeln lassen?
Ja, das kann man, glaube ich, uneingeschränkt erstmal anerkennen. Ich finde es vor allem sehr positiv, auch weil ich weiß, dass viele Medien, die mit Informationsfreiheitsanfragen arbeiten, das nicht machen, dass hier Multipolar, so heißt das Magazin, wirklich alle Dokumente auch im Original veröffentlicht hat, sodass also jeder sich ein eigenes Bild machen kann. Das finde ich erstmal einen guten Zug und sagt sicherlich auch etwas darüber aus. Andere Medien, ich schließe mich da ein, haben das ja nicht getan.
Was genau ist denn da überhaupt veröffentlicht worden?
Es sind Protokolle, die einen Zeitraum abdecken, in dem der Corona-Krisenstab im Robert-Koch-Institut getagt hat. Ein bestimmter Zeitraum, also nicht die gesamten Sitzungen, die es gegeben hat, einfach weil zu einem Zeitpunkt im Frühjahr 2021 der Antrag gestellt wurde. Und das hat sich aber eine Weile hingezogen. Und von Januar 2020 an bis ins Frühjahr 2021 hinein gibt es ja alle paar Tage, teilweise täglich, Protokolle der Sitzungen, Tagesordnungen der Sitzungen der Fachleute im Robert-Koch-Institut, die sich mit Pandemiemaßnahmen, mit einer Bewertung der Entwicklungen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, Infektionsgeschehen, Maßnahmen, Impfungen, alles kommt da drin vor, befasst haben.
Also 2000 Seiten, also ich kriege 2000 Seiten nicht in einer Woche gelesen. Wie viel hast du davon schon lesen können?
Ich habe das ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Vor allem muss man da auch wirklich aufpassen. Man kann sich die Protokolle natürlich anschauen und aus heutiger Sicht lesen die sich anders, als sie sich damals in dieser Zeit gelesen haben. Also es ist schon wichtig, dass man nicht nur jetzt die Protokolle der Reihe nach durchliest und denkt, Mensch, was haben die damals gemacht? Also ganz am Anfang beispielsweise findet man so eine Stelle, da ist die Rede davon, dass sich die Infektion wahrscheinlich nur ja sehr begrenzt von Mensch zu Mensch übertragen lässt, vielleicht im familiären Umfeld so ein bisschen. Ne? Das ist natürlich aus heutiger Sicht grotesk, da haben wir sehr viel dazugelernt, aber das war eben das Wissen dieser Zeit. Und vielleicht zeigt dieses Beispiel ganz gut, man muss diese Protokolle unbedingt im zeitlichen Kontext, auch im Kontext durchaus der öffentlichen Debatten, die es zu der jeweiligen Zeit und der öffentlichen Meinung, die es damals gab, lesen. Ansonsten bekommt man ein verzerrtes Bild.
Ist das dann eher was für Historiker?
Nein, das glaube ich nicht. Schon alleine deshalb, weil die Pandemiezeit, die Corona-Krise an sich, aber auch die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ja schon einiges gesellschaftlich ins Rutschen gebracht haben. Also es wurden Gräben vertieft, es sind neue aufgerissen worden. Und was bisher, finde ich, wirklich fehlt, ist eine angemessene Aufarbeitung. Also wir leben so mit den gesellschaftlichen Folgen, aber es gibt nicht wirklich eine gesellschaftliche Aufarbeitung. Und dazu können diese Protokolle sicherlich einen Teil beitragen, wenn, aber das ist die Vorsicht, die wir, glaube ich, alle da walten lassen sollten, wenn wir nicht dazu neigen, das herauszulesen, was vielleicht unsere Meinung zu dem ganzen Thema bestätigt. Und dann nehmen wir einzelne Sätze, die finden wir in fast jedem Protokoll, und dann können sich sowohl die Maßnahmenbefürworter wie auch die Maßnahmengegner jeweils bestätigt sehen und wir schlagen uns so einzelne Sätze um die Ohren. Das macht, glaube ich, keinen Sinn.
Steht denn irgendwas Auffälliges drin, was Bemerkenswertes? Also du sagtest ja eben, hinterher ist man immer schlauer, man muss es zeitlich kontextualisieren. Aber ist an irgendeiner Stelle vielleicht auch ersichtlich, dass das RKI vielleicht auch damals schon irgendwo wieder besseres Wissen gehandelt hätte?
Na, wir vertauschen in der öffentlichen Debatte, gerade wenn man die sozialen Medien jetzt dazu verfolgt, häufig die Rolle von Politik und einem wissenschaftlichen Institut, das Politik berät. Das RKI hat wissenschaftlich beraten, hat Einschätzungen abgegeben. Und man kann aus den Protokollen, finde ich, schon herauslesen, dass sich die Fachleute des Institutes überhaupt nicht einfach gemacht haben, sondern die haben für und wieder abgewogen. Da konnte eigentlich alles diskutiert werden zu den ganzen strittigen Themen, Schulschließungen beispielsweise, Masken, alles kommt da drin vor und es wurde eigentlich alles bewertet. Es ist aber eben häufig auch so, dass es große Unsicherheiten gab. dass man wissenschaftlich etwas nicht klar sagen konnte oder dass man Abwägungen treffen musste. Also beispielsweise hatte man keine Evidenz, was die Masken jetzt einen zusätzlichen Schutz bringen würden. Man wusste aber auch, dass es keine Studien einfach gibt, die diese Frage beantworten können, dass Menschen die Masken falsch tragen, dass die Ergebnisse verzerrt und dass gleichzeitig aber eine Situation da war, dass die Masken dort, wo sie besonders wichtig waren, nämlich für das medizinische Personal in den Krankenhäusern beispielsweise, knapp zu werden drohten. Und deshalb wurde gerungen, welche Empfehlung gibt man da ab und wie formuliert man das. Und da glaube ich, aus den Protokollen schon erkennen zu können, dass das sehr, sehr sorgfältig und mit viel Fachkompetenz getan wurde. Etwas anderes ist aber die Frage, wie das dann von den politischen Entscheidungsträgern nach außen getragen wurde. Dort waren in meiner Wahrnehmung die Botschaften sehr viel eindeutiger. Die Wissenschaft sagt uns, wir müssen dieses oder jenes tun. So eindeutig war das nicht. Das kann man aber dem RKI nicht vorwerfen.
Aber kann man das der Politik vorwerfen? Also wenn sich ein Politiker vorne hinstellt und sagt, ah, wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir würden empfehlen das. Das ist ja auch das Gegenteil von einem Sicherheitsgefühl.
Also ich habe ja gesagt, ich habe bei weitem noch nicht alle Passagen so genau und im zeitlichen Kontext gelesen, dass ich mir da ein abschließendes Urteil anmaße. Den Eindruck kann man haben, ich habe heute mit jemandem gesprochen, der beteiligt war an den Sitzungen des Krisenstabes und der hat genau diesen Eindruck wiedergegeben. Er hat gesagt, im Grunde hat die Politik hier die Öffentlichkeit wie kleine Kinder behandelt. Man hat denen vielleicht nicht zumuten wollen, dass es große Unsicherheiten gibt und keine Blaupause für das existiert, was aber gleichzeitig jetzt entschieden werden muss. Der Druck war ja da.
Das alles, hat das überhaupt das Zeug dazu, unseren Blick auf diese Pestjahre zu verändern? Großartig.
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, was jetzt damit gemacht wird auch. Und das finde ich teilweise schwierig, auch wie die Diskussion hier bisher läuft. Ich habe ja schon ausdrücklich gelobt, dass dieses Online-Magazin Multipolar die Dokumente im Original veröffentlicht hat. Teilweise mit einigen Schwärzungen, die dort noch drin sind. Dagegen klagt Multipolar. Vielleicht werden wir da also auch noch mehr sehen können. Aber zumindest sind die Dokumente für jeden einsehbar. Es hat aber gedauert, bis das von anderen Medien aufgegriffen wurde, bis sich auch Kolleginnen und Kollegen die Mühe gemacht haben, da wirklich tiefer einzusteigen und das zu lesen. Noch bevor die Dokumente veröffentlicht wurden, hat Multipolar einen Artikel veröffentlicht mit einer eigenen Deutung. Und der hat sich sehr stark auch in den sozialen Medien verbreitet. Und die Deutung war auf politisches Betreiben hin gegen den wissenschaftlichen Rat des Robert-Koch-Institutes wurde die Risikobewertung im März 2020 hochgestuft. Und das war die Grundlage für den Lockdown. Da gab es ein Signal, möglicherweise von Jens Spahn, dem damaligen Bundesgesundheitsminister, der das letztlich entschieden hat. Und die wissenschaftliche Abwägung spielte dabei gar keine Rolle. Und diese Deutung halte ich für falsch. Sie ist nicht von den Protokollen gedeckt. Und ich glaube, dass hier auch wirklich Informationen nicht vollständig wiedergegeben wurden. Und in der weiteren Debatte sieht man, dass noch lange bevor viele Medien das Thema aufgegriffen haben und vielleicht eben den Kontext auch mitgeliefert haben, wir sind ja da noch am Anfang, haben sich eben einzelne Sätze in den sozialen Medien, auf Telegram, auf Twitter verbreitet, die dann ein ganz anderes Bild erzeugt haben, als es die Protokolle eigentlich hergeben. Ein kleines Beispiel. Es gibt ein Protokoll, in dem heißt es, dass der Lockdown eigentlich viel schwerere Folgen hat, sinngemäß, als die Pandemie an sich. Das klingt erstmal so, als ob es die Kritiker des Lockdowns ganz massiv bestätigen würde. Wenn man sich das Protokoll an dieser Stelle aber anschaut, dann sieht man, hier geht es gar nicht um Deutschland, sondern hier geht es um eine Bewertung der Situation in afrikanischen Ländern, wo man teilweise sehr schlechte Daten hat, wo man nicht einordnen konnte, warum die Daten so unterschiedlich ausfallen, die Teststrategien ganz andere sind und wo man vor allem gemerkt hat, dass der Lockdown indirekte Folgen hat, weil beispielsweise Impfungen ausfallen, Tuberkulosebehandlungen ausfallen und das natürlich auch gesundheitliche Folgen hat. Und in demselben Protokoll wird aber auch davor gewarnt, dass es die zweite Welle geben könnte mit wieder fatalen Folgen, wenn man nicht schließt. Also es ist da ein sehr differenziertes Bild. Und wenn man eben nur diesen einen Satz herausgreift und dann auch noch auf Deutschland überträgt, dann kommt etwas Schiefes dabei raus. Und das ist das, was wir teilweise jetzt in den sozialen Medien sehen können.
Das klingt als müsste man zwar dankbar sein, dass Multipolar das rausgeklagt hat, aber als sollte man zumindest an der Redlichkeit von deren Schlussfolgerungen zweifeln.
Ja, wobei das jetzt keine Deutung von Multipolar ist. Auch das möchte ich sagen. Multipolar ist in der eigenen Berichterstattung vor allem auf diesen einen Punkt fokussiert gewesen, dass es hier durch einen externen Akteur, also nicht im RKI befindlichen Akteur, den Einfluss gegeben hat und die Entscheidung gegeben hat, dass die Risikobewertung hochgestuft wird und wir deshalb in den Lockdown geschlittert sind. Und das steht so in dem Protokoll nicht drin. Und ich weiß, dass das auch etwas ist. Also inzwischen, nach mehreren Tagen des Schweigens, haben das Robert-Koch-Institut und auch Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, das dementiert. Die haben gesagt, der Name, der an dieser Stelle im Protokoll geschwärzt ist, auf dessen Signal hin dann die höhere Risikoeinstufung kommuniziert werden soll, das ist ein RKI-Mitarbeiter. Der soll vor Stigmatisierung geschützt werden. Deshalb ist er hier in den Dokumenten, die dann herausgegeben wurden, schließlich nicht genannt, sondern geschwärzt. Und es gibt aber auch ein weiteres Dokument, das umfasst noch mal mehr als 1000 Seiten, weil Multipolar die Unterlagen wirklich erstritten hat. Das RKI wollte sie offensichtlich erst, also hat den Informationsantrag erst überhaupt nicht beantwortet. Dann kamen nach sehr langer Zeit Dokumente geschwärzt. Die lagen im Frühjahr 2023 bereits vor. Und seitdem gibt es den juristischen Streit zwischen Multipolar und dem RKI, ob die Schwärzungen aufgehoben werden. Das liegt vor Gericht. Und das Verwaltungsgericht Berlin hat von den Anwälten des Robert-Koch-Institutes eine dezidierte Begründung eingefordert, warum die einzelnen Stellen geschwärzt sind. Dieses Dokument hat Multipolar auch veröffentlicht und das umfasst noch mal mehr als 1000 Seiten. Da ist wirklich zu jeder Schwärzung der Gesetzesgrund genannt, warum hier eine Schwärzung erfolgt ist. Und an dieser Stelle, wo dieser Name nicht mehr lesbar ist, geht aber aus dem Anwaltsschreiben hervor, dass es sich um einen Teilnehmer dieser Sitzung gehandelt hat. Und im Protokoll kann man die Teilnehmerliste sich anschauen und da sind keine Vertreter der Politik dabei. Da ist kein Bundesgesundheitsminister Spahn, der damals im Amt war, beteiligt gewesen, sondern es waren RKI-Mitarbeitende und es war noch jeweils ein Vertreter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Bundeswehr dabei, aber kein Vertreter der Politik. Insofern hätte eigentlich auch schon seit langem klar sein können, dass jedenfalls die Protokolle diese Deutung absolut nicht hergeben.
Aber warum berichten die das dann in einer solchen Weise, dass man den Eindruck gewinnt, als würde da irgendjemand, ja, wie beispielsweise Jens Spahn, gemeint sein?
Ja, das wird ja als Mutmaßung, als Spekulation verkauft. Ich kann die Frage bisher nicht beantworten, warum das da so steht. Die Protokolle geben es nicht her. Man kann natürlich spekulieren, wenn man aber dieses Anwaltsschreiben sich nebendran legt, dann muss man sagen, wenn die Anwälte nicht die Unwahrheit hier geschrieben haben, dann gab es jedenfalls schon vor der Veröffentlichung des Multipolar-Artikels einen klaren Hinweis darauf, dass es hier nicht ein Vertreter der Politik war, der letztlich das Signal dazu gegeben hat, wir stufen das Risiko für die Öffentlichkeit nach oben.
Ich hatte ja gerade Multipolar zweifelhafte Redlichkeit unterstellt. Wenn wir jetzt mal auf die, ich sag mal, seriösen Medien gucken, die ja so eine fast schon Beschwichtigungsstrategie gerade fahren in ihren Publikationen. Für wie redlich hältst du das denn eigentlich? Also zum Beispiel so der Skandal, der keiner isst. Ist das redlich?
Das ist ganz schwierig. Ich finde, im Lichte der Diskussion, die sich ja wirklich über Tage erst einmal in den sozialen Medien so aufgebaut hat wie eine größer werdende Welle, man konnte das im Grunde nach dem Multipolar-Artikel, der am 18. März veröffentlicht worden ist, konnte man das sehen. Zwei Tage später haben sie die Dokumente online gestellt und die Welle hat sich so langsam aufgetürmt, bis die ersten Medien, die klassischen Medien, da draufgegangen sind. Und ich glaube, dass die Deutung, sowohl die von Multipolar als auch die von einzelnen Personen auf Twitter, auf Telegram, schon so weit verbreitet war, dass es durchaus richtig war, dass der Spiegel und andere das entsprechend eingeordnet haben. Und in der Tat, ich lese aus diesen Protokollen keinen RKI-Skandal heraus, was die Pandemie-Maßnahmen angeht, die hier diskutiert wurden. Und insofern ist das schon richtig, dem etwas entgegenzusetzen. Und gleichzeitig wirft das aber viele Fragen auch für klassische Medien auf. Ich habe das ja schon gesagt. Wir alle, auch die großen, gut ausgestatteten Redaktionen, haben nicht diese Informationsfreiheitsanfragen gestellt und letztlich durchgesetzt und für eine Öffentlichkeit gesorgt, obwohl es ja klar war, dass dieses Thema eine solche Bedeutung für unsere Gesellschaft hat.
Die Zeit hatte es doch aber sogar schon mal versucht und es ist der negativ beschieden worden und dann haben sie halt aufgegeben.
Ja, aber das ist häufig so und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Ich arbeite ja frei, ich habe da durchaus auch nicht immer den Verlag im Hintergrund. Ich habe in meinem Leben sicherlich mehr als 1000 Anfragen nach den verschiedenen Informationsfreiheitsrechten schon gestellt und das, was dort passiert ist, erlebe ich häufig. Es ist nicht so, man stellt einen Antrag und man bekommt dann ein paar Wochen später die Informationen, sondern es ist häufig eine Auseinandersetzung und es gibt auch Fälle, bei denen man dann vor Gericht ziehen muss. Das ist leider so, das kann man und muss man beklagen. Ich glaube, dass gerade in einer Situation, die Corona-Pandemie war ja dafür sicherlich ein weiterer Trigger, in der es am Vertrauen in demokratische Institutionen fehlt, dass es wirklich schädlich ist, dass wir so mit staatlicher Transparenz umgehen. Wir sollten eigentlich dahin kommen, aus meiner Sicht, dass wir eine gesetzliche Grundlage haben, auf der staatliche Akteure aktiv Informationen öffentlich machen und nicht erst auf Antrag und dann möglicherweise den Antragsteller noch mit horrenden Gebühren versuchen abzuschrecken oder Anwälte, die sich mehr oder weniger gut mit diesen gesetzlichen Grundlagen auskennen, darauf ansetzen, erstmal nach Möglichkeit etwas abzuwehren. Das ist ein echtes Problem, aber man weiß eben und man kann das auch als Journalist durchaus durchsetzen, wenn man sich in diesen Rechtsgrundlagen ein wenig auskennt.
Was glaubst du, wenn ich sag mal so, die üblichen Investigativverdächtigen, also was weiß ich, die SZ oder hier wieder NDR oder Korrektiv oder so, wenn die diese Dinger rausgeklagt hätten, wie hätten die darüber berichtet?
Das ist mir zu spekulativ.
Schade.
Das direkt zu beantworten.
Versuch was wert, ne?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, das zu beantworten, aber man wird am Ende ja eine Hoffnung nicht erfüllen können, nämlich dass man da Dokumente bekommt und die beantworten dann die Fragen, die wir bisher nicht beantworten konnten und dann ist alles klar. Und alles wird sich in Wohlgefallen auflösen. Das wird nicht passieren, sondern wir müssen damit leben, dass wir eine Situation hatten, auf die niemand in dieser Form gänzlich vorbereitet war. Es mussten unter großem Druck der Öffentlichkeit, der einfach datenmäßigen Entwicklung, so gut wir sie erfassen konnten, politische Entscheidungen getroffen werden, bei denen niemand genau sagen konnte, sind es die richtigen. Es wurde ständig dazugelernt und dabei wurden natürlich auch Fehler gemacht. Das ist immer die Situation und es gibt immer Abwägungen, beispielsweise das Thema Schulschließungen. Schützt man die Kinder vor Infektionen? Mit welchem Maße muss man mit Auswirkungen der Schulschließungen rechnen und so weiter? Die sind schwierig und da gibt es keine eindeutigen Antworten. Und insofern hätte, glaube ich, jede Berichterstattung, die sich ausführlich mit den Protokollen und dem zeitlichen Kontext beschäftigt, das darstellen können, hätte auch einen guten und wichtigen Einblick in diese Arbeit, die am RKI lief und die es sich eben, weiß Gott, nicht einfach gemacht hat, hier alles abzuwägen, geben können. Und das wäre schon viel früher notwendig gewesen und wichtig gewesen. Ich glaube nicht, dass es die Pandemie-Geschichte neu erzählt hätte.
Jetzt, ich würde da gerne noch ein bisschen drauf rumreiten. Also du kannst den Kollegen jetzt nicht in die Köpfe gucken, aber du hast ja auch selbst gesagt, den Vorwurf musst auch du dir machen. Wie kann es sein, dass da niemand dran geblieben ist, nachdem das RKI die Auskunft verweigert hatte? Also bei so einem Themenkomplex, also wie kann man denn InvestigativjournalistInnen noch besser dazu auffordern, hier vielleicht doch nochmal nachzufragen?
Also ich kann es nicht abschließend beantworten. Ich glaube, dass wir insgesamt als Journalisten zu wenig die Möglichkeiten der Informationsfreiheitsrechte nutzen. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Womit das im Einzelnen zusammenhängt, weiß ich nicht. Es mag so sein, dass sich viele damit nicht auskennen. Es ist tatsächlich sehr mühsam und sehr aufwendig. Ich ertappe mich, wenn ich Anfragen stelle, auch regelmäßig dabei, dass ich nochmal überlege, Moment, welches Gesetz, welche Behördenebene sind wir jetzt hier, Bundesland, Bundesebene, kommunale Ebene, greift da dieses Gesetz, greift jenes Gesetz, habe ich gar kein Gesetz, das hier greift, mache ich lieber eine Presseanfrage oder stelle ich sie förmlich nach IFG? Das ist schwierig. Ich muss berücksichtigen, wo muss ich mit welchen Gebühren rechnen. Bei dem einen Gesetz ist es so, ich stelle lieber möglichst viele Anfragen möglichst viele Fragen in einem Antrag. Bei dem anderen Gesetz ist es so, ich mache lieber möglichst viele Einzelanträge, damit ich nicht Gebühren hier ansammle und so weiter. Das ist wahnsinnig komplex. Und wir haben ein extrem zersplittertes Land auch in dieser Frage. Es gibt jetzt hier das IFG, das ist die Gesetzesgrundlage, auf der multipolar bei dem RKI als Bundesbehörde die Informationen letztlich bekommen hat. In den Bundesländern gibt es teilweise jeweils eigene gesetzliche Grundlagen dafür. Es gibt Bundesländer, die gar kein solches Informationsfreiheitsrecht geschaffen haben. Bayern beispielsweise ist da ganz schlecht aufgestellt. Es gibt Bundesländer, bei denen es gesetzliche Grundlagen gibt, die auch für die Kommunen gelten. In anderen Bundesländern müssen die Kommunen mit einer eigenständigen Satzung, wenn sie wollen, dieses Gesetz erstmal zur Anwendung bringen. Sie können aber auch darauf verzichten. Also es ist wirklich extrem komplex. Und ich glaube, wenn wir darauf schauen, welche Gräben wir gesellschaftlich haben, welches Misstrauen es gegenüber staatlichen Akteuren gibt, dann ist Transparenz wirklich ein Gebot der Stunde, um auch das Vertrauen wieder zu erarbeiten. Und dafür wäre es wirklich gut, wenn wir gar nicht diese komplexen Antragsverfahren haben, sondern wenn es ein Gesetz gibt, das die Behörden dazu bringt, natürlich mit Schwärzungen von personenbezogenen Details und so weiter, das kann man ja alles machen, aber eben aktiv die Dokumente, die solche Relevanz haben, in die Öffentlichkeit zu bringen und nicht erst auf Antrag mit diesen komplizierten Verfahren.
Aber ich brauche dazu ja nicht unbedingt irgendwelche komplizierten Verfahren, sondern ich kann ja auch eine Behördenleitung nehmen. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe ist, also da ist ein RKI, ein Robert-Koch-Institut, und dann kommt so eine Publikation wie Multipolar. Du wirst schon gemerkt haben, dass ich mit denen meine Probleme habe. Die spielen in die Schwurbler-Szene hinein, so sage ich es mal. Da kommt also so eine Publikation und sagt, wir würden jetzt gerne mal was wissen. Da muss ich doch als derjenige, der gefragt wird, schon so viel Fingerspitzengefühl eigentlich mitbringen. Ich sage, oh, da rollt im Zweifelsfall eine Welle von schwurbelnden Telegram-Posts, von Verschwörungstheoretikern, von sonst irgendwas auf uns zu. Lass mal proaktiv werden. Lass das mal rausgeben. Ja. Lass das mal selbst veröffentlichen. Kannst du dir erklären, warum das RKI im Grunde dazu eingeladen hat, zu glauben, dass sie was ganz Gravierendes zu verbergen haben?
Nein, und das ist auch das, was mich wirklich extrem ratlos zurücklässt. Hier gab es wirklich ein kommunikatives Totalversagen, nicht nur beim RKI, sondern ich würde auch sagen beim Bundesgesundheitsministerium. Man muss sich ja nur mal vorstellen, der erste Antrag ist gestellt worden nach Angaben von Multipolar im Mai 2021. Wenn man sich ein bisschen mit dem Informationsfreiheitsrecht auskennt, dann muss man zumindest damit rechnen, dass sehr wahrscheinlich auch ein Anspruch besteht und durchgesetzt werden kann. Jetzt ziehen viele ihren Antrag wieder zurück, wenn sie merken, es funktioniert nicht so einfach. Okay, diese Phase war auch irgendwann vorbei. Das Ganze ging dann juristisch in die Auseinandersetzung. Und im Frühjahr 2023, ich glaube im April, hat das RKI dann die geschwärzten Dokumente an Multipolar übersandt. Das ist auch schon fast ein Jahr her. Das heißt, es gab eine solche Vorlaufzeit. Jeder, der Kommunikation professionell betreibt, würde sich freuen dafür, auf eine schwierige Situation einen solchen Vorlauf zu bekommen, um sich darauf einzustellen, wie man reagiert.
Haben die beim RKI vielleicht gar nicht gewusst, mit wem sie es da zu tun haben?
Das weiß ich nicht. Ich finde das aber auch gar nicht entscheidend. Also ja, das gehört mit rein, wenn man sich anschaut, was auch der Autor von Multipolar, Paul Schreier, teilweise veröffentlicht hat. Dann ist das so eine Mischung aus Recherchen, aber es gibt eben auch den Hang durchaus zum Verschwörungstheoretischen. Aber man musste ja unabhängig vom Antragsteller davon ausgehen, wenn diese Dokumente öffentlich werden, wird es Menschen geben, die sie für ihre Deutung nutzen. Egal wer das ist, ja, die gibt es auf jeden Fall. Und deshalb ist es doch wichtig, dass man Erklärungen dazu gibt, dass man Kontext dazu liefert. Und das ist versäumt worden. Das hätte das Robert-Koch-Institut selbst aktiv machen können. Die hätten einfach auf ihre Website diese Dokumente einstellen können, den Kontext dazu liefern. Und das wäre, glaube ich, eine sehr gute Sache gewesen. Dann war es aber noch viel schlimmer. Denn dann ist am 18. März jetzt dieser Artikel erschienen, am 20. März die Protokolle im Original von Multipolar da auf die Seite gestellt worden. Und das hat sich so hochgeschaukelt. In den sozialen Medien gab es wildeste Thesen, Sätze aus dem Kontext gerissen und so weiter. Und es ist tagelang nichts passiert. Es hat kein Bundesgesundheitsministerium, es hat kein RKI dazu eine Erklärung abgegeben. Erst 7 Tage nach der Erstveröffentlichung gab es dann eine Stellungnahme auf der Website des RKI, die ich persönlich auch noch relativ dünn fand. Also wenn man wirklich auf dieses Narrativ noch einzahlen möchte, dass hier das RKI oder das Ministerium die Politik etwas verheimlichen möchte, dann macht man es genauso. Also es war wirklich ein PR-GAU, der eine demokratiepolitische Auswirkung hat, einen großen Schaden aus meiner Sicht angerichtet hat und eine Chance vor allem vertan hat, Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Jetzt fordern ja alle mal wieder, also aus allen Parteien hört man es jetzt, alle fordern jetzt Aufarbeitung der Pandemiejahre. Ich werde aber irgendwie den Eindruck nicht los, dass jeder was anderes unter Aufarbeitung versteht. Was würdest du sagen, muss da aufgearbeitet werden?
Die Schwierigkeit jetzt ist natürlich, dass diese ganzen Forderungen, die es jetzt wieder gibt nach Enquete-Kommissionen und anderen Gremien, so wirken, als ob sie jetzt erst durch vermeintliche Enthüllungen, die sich aus den RKI-Protokollen ergeben haben, notwendig geworden sind. Es gab diese Forderungen ja schon sehr viel länger und es gab sie nicht nur von Gruppierungen und Personen, die vielleicht damit vor allem das Interesse verfolgt haben, dass sie am Ende irgendwie Recht bekommen für ihre Sicht der Dinge, sondern es gab sie auch von Organisationen beispielsweise, die sich einfach für unsere Demokratie und für eine starke Demokratie einsetzen. Und das ist aus meiner Sicht versäumt worden. Meine persönliche Sicht darauf ist, es braucht eine Aufarbeitung allein schon aufgrund der gesellschaftlichen Gräben, die es bis heute gibt. Und es braucht sie in einer Form, die nicht so abläuft, dass man Expertenzirkel beruft, bei der dann schon die Frage, wer wird berufen und wer nicht, zu Streit führt. Ich halte auch deshalb die Enquete-Kommission nicht unbedingt für das geeignete Gremium, sondern wir brauchen einen Prozess, der weite Teile der Bevölkerung mit einschließt. Warum nicht beispielsweise den ohnehin von der Ampelregierung geplanten zweiten Bürgerrat zu diesem Thema machen, bei dem man dann eben ein Format hat, vielleicht gibt es noch bessere Ideen, aber eben die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, das halte ich für extrem wichtig. Die haben unter den politischen Entscheidungen teilweise gelitten, teilweise haben sie davon profitiert. Sie mussten aber jedenfalls alle damit umgehen. Deshalb sollten sie auch mitsprechen.
Martin Rücker, vielen Dank.
Danke.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.